Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Oh, jetzt klatscht er in die Hände.
Halt die Schnauze.
Ja.
Du Rani.
Ja, Basti.
Weißt du, was richtig geil wäre? So richtig geil.
Weiß nicht. Dich nicht mehr zu hören?
Nein, Rani. Weißt du, was richtig geil wäre, wenn wir die Community einfach zwischendurch mal so ein bisschen, einfach mal so einen kleinen Flutschi-Finger ins Ohr, weißt du, mal so eine kleine Überraschung. Das wäre doch geil, oder nicht?
Auf so einem Tablett, so einen kleinen Happen für zwischendurch, ne?
Einfach mal einen kleinen Happen.
Ja, kein richtiges Häppchen, was regelmäßig erscheint, sondern eher so was Kurzes für zwischendurch. Während man wartet, so ein Kanapé. So ein Corona-Kanapé.
Ein Corona-Kanapé, das so ganz klein ins Öhrchen reingeht, wie so ein Lachshäppchen, weißt du? Einfach so in beide Öhrchen ein Lachshäppchen rein, wie so ein Surimi-Fischchen, so einfach ins Öhrchen rein und dann geht's den Leuten gut. Und da sind wir jetzt beim Corona-Kanapé. Hallo, ihr Süßen.
Du weißt, dass Surimi Fischeiweiß ist. Und wenn du unser Eiweiß nimmst und das in Form, das will niemand, das ist.
Oh, echtes Remfort, also Rimi aus Reinhards Hoden, so richtig rausgepresst. Kann man Sperma zu irgendwas verarbeiten eigentlich? Also jetzt mal wirklich?
Kinder. Man kann Kinder daraus machen.
Ja, aber ich meine jetzt über Kinder hinaus. Also kann man die theoretisch, kann man irgendwas daraus machen, was nicht nachher schreit und nervt? Also theoretisch irgendwas anderes.
Weiß nicht, Cocktails on the cock?
Oh, Reinhard, ich meinte jetzt, das war eine ernst gemeinte Frage.
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal ein Ja, ne? Weil am Ende ist das ja auch nur ein Körpersaft, wenn man das so möchte. Gibt es nicht irgendwelches Tiersperma, das zu irgendwas verarbeitet wird? Ich meine, wir fressen ja auch Fischeier und so, ne?
Was ich übrigens mega widerlich finde. Frisst du hier Dings? Wie heißt das da?
Kaviar? Nee, ich esse ja nicht mal Fisch. Also das Einzige, was ich an Fisch esse, ist Thunfisch. Also der, wo wir beim Ausrotten sind gerade.
Weg damit. Ja, komm, der stört auch. Sagen wir ehrlich. Ja, wer braucht diesen Thunfisch? Wer braucht den?
Also Fisch esse ich tatsächlich ausschließlich Thunfisch, sonst nix. Sowas wie...
Schön, dass du den wirklich bedrohtesten aller Fische frisst. Ja,
ist der Einzige, also der ist der Einzige, der schmeckt. Was soll ich sonst essen? Seelachsfilet oder...
Da habe ich ja mal im anderen Podcast drüber gesprochen, das ist dir vielleicht gar nicht bekannt, aber der Seelachs ist eine Erfindung der Industrie. Es ist eigentlich der gemeine Pollack. Das lässt mich gar nicht mehr los.
Ja, ich weiß, ich habe es auch gehört, aber das wusste ich ja schon vorher.
Wirklich? So. Das wusstest du vorher?
Ja, das wusste ich vorher.
Reini, wir haben uns überlegt, wir haben jetzt in den letzten Folgen ja öfters sogar zweimal Werbung drin gehabt. Und viele von der Community, die jede Woche umsonst diesen Podcast empfangen und nichts dafür tun müssen, haben sich beschwert und haben gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn ich schon absolut gar nichts für die anderthalb Stunden Unterhaltung tun muss, dann habe ich aber auch gar keinen Bock, in der Mitte auch noch Werbung drin zu haben.
Also bei mir ist exakt eine Beschwerde ist angekommen, aber ich weiß, dass...
Reinhard, wir haben drei Hörer, also sind das 30% der Community, das darf man nicht vergessen.
Nee, ist ja auch, ne, wenn Leute das stört und so, kann ich das verstehen, ist halt auch blöd, aber ist halt so. So, und dafür, um euch zu entschädigen, um eure schönen Ohren zu versüßen, bekommt ihr hier ein kurzes Corona-Kanapé von Alliteration am Arsch, präsentiert von niemandem. Wirklich niemandem.
Niemand, ne? Das hier präsentiert keiner.
Nee. Wir können auch so Sachen hier machen, die sonst bei YouTube so zu Demonetarisierung führen. Aber ich meine, das wäre bei uns eh bei jeder Folge. Wir können Penis sagen, Hitler, weiß ich nicht.
Hitler-Penis.
Nordkorea ist eine Diktatur, China.
Aber eine gute Diktatur. Das sind nette Leute. Ich finde ja persönlich, ich finde das ja so schade, dass Kim Jong-un so ein geisteskranker Wichser ist, weil an sich ist er ja schon ein lustiger kleiner Pushy-Bär, oder? Also ich denke schon oft, so wenn ich den so sehe, ich würde den jetzt gerne mal ein bisschen knuddeln, aber also da der ja ein Massenmörder ist, ist das ja irgendwie doof.
Ich wollte gerade sagen, das kann man aber auch nur so mit dem Abstand, den wir hier haben, sagen. Ne? Also ich glaube, Nordkorea ist echt eine harte Nummer. Also ich habe mal die ein oder andere kleine Dokumentation darüber gesehen, wo es mal Leute geschafft haben, da halt ein Visum zu bekommen und da mal durchzureisen. Also also natürlich nicht also öffentlich als Reporter oder so. Das ist schon echt hart, was die da machen. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass die es hinbekommen, irgendwie sowas wie ein Atomprogramm zu fahren.
Ja, weil die halt auf alles andere verzichten. Die haben halt gesagt, hört zu, wir lassen einfach, Bevölkerung, hört mal zu, wir haben Bock, ihr hungert alle, ihr habt hier gar nichts zu melden, von mir aus könnt ihr abkratzen, aber wir machen ein Atombombenprogramm, weil das ist eine gute Idee, das können wir gebrauchen, weil wenn ihr alle verhungert seid, dann haben wir theoretisch zumindest eine Atombombe, weißt du, das ist ja auch ein cooler Deal letztlich und ich kann das nachvollziehen, ich halte das für eine absolute, völlig geisteskrank, aber ja, das ist in einem Land, dass in dem die Einwohner unter solchen Repressalien leiden müssen, auf die Idee, aber das ist ja bei vielen, in Anführungszeichen, Schurkenstaaten, im Iran ist es ja jetzt auch nicht so viel anders. Also.
Ich weiß nicht, also ich finde diesen Begriff Schurkenstaat an sich
ich mag
sehr
den,
problematisch.
Ich mag den Schurkenstaat, doch, das kommt in meiner Terminologie, kommt das vor, das ist die Dialektik des Bastian-Bierendorfer Schurkenstaat. Ich mag das, ja. Das hat was.
Das kannst du auch ohne Probleme in Querdenkerforum schreiben. Deutschland, der Schurkenstaat.
Der Schurkenstaat, die Deutschland GmbH und KKG. Da weißt du schon immer, Staatsmedien und, warte mal, was war es nochmal letztens? Propagandafernsehen, weil ich beim WDR eine Show habe, hat mir letztens einer geschrieben, ich wäre ein Vertreter des Propagandafernsehens. Fand ich ganz lustig, ja. Hab ich auch gedacht, wäre schade, dass die nicht besser zahlen. Also,
ja,
weißt
das
du,
ist tatsächlich schade.
Ärgerlich. Ja. Ja, aber gut, Reini, was will man, kann ja nicht alles haben. Ne?
Dieses Häppchen, also dieses Kanapé, den wir hier heute aufnehmen, der erscheint ja vor der eigentlichen nächsten Folge wahrscheinlich, die wir schon aufgenommen haben. Ne? Und in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, die ist so mittelgut gealtert.
Warum?
Weil wir uns sehr über den Lockdown von Gründonnerstag aufregen, den es ja mittlerweile gar nicht mehr gibt.
Ne? Ja, Renny, das also ist das Problem, wenn man Zeit. Ich bin ja der Meinung, wir müssen Live-Podcast.
Wenn du jetzt sagst, du bist ja nicht das Problem, du hast ja immer Zeit, ne? Dann fahre ich nach Köln und hau dir persönlich aufs Maul.
Reinhard, the aggression will not stand, sagt der Dude. Und so ist es halt auch. Sowas lasse ich mir überhaupt nicht unterstellen. Ich bin der das Ding hier am Laufen hält, du weißt das. Ich kümmere mich um die Einspieler, ich kümmere mich darum, das alles zu schneiden, ich kümmere mich letztlich um die Pornodialoge, ich kümmere mich um die Werbepartner.
Was
alles
würde ich nur ohne dich tun?
Reini, es ist so. Seien wir ehrlich, wenn ich nicht dabei wäre, du wärst ja völlig hilflos in der ganzen Situation. Deswegen... Ja gut, das ist schlecht gealtert, aber so ist es halt.
Ich weiß, aber eine ernst gemeinte Frage, der Umgang jetzt damit, ne? Hast du das mitbekommen?
Ganz schrecklich, alles ganz viel. Ja, ich habe gestern was dazu getweetet, ich habe geschrieben, stell dir mal, also Sabine Heinrich, die ich sehr schätze, Grüße an Sabine erstmal, die wirklich eine ganz tolle Frau ist, die hat was ganz Kluges dazu geschrieben. Wäre es von irgendeinem Mann der Weltgeschichte vorstellbar, dass er sich vorne hinstellt und sagt, ich entschuldige mich, oder ich bin alleine schuld an dieser Situation und nehme die komplette Schuld auf mich. Und sie hat leider auch wirklich recht. Also nicht nur bei einem Donald Trump, der immer der festen Überzeugung war, dass er noch nie irgendeinen Fehler gemacht hat, aber auch bei vielen anderen Staatsvertretern wäre es ja unvorstellbar, dass die hingehen würden und sagen würden, ich habe Scheiße gebaut.
Ich würde das nicht mal auf die Politik beschränken, sondern das ist generell etwas, was ich jetzt nicht mal irgendwie Mann, Frau oder so zuordnen würde, sondern einer guten Führungsposition, also jemand, der gut eine Führungsposition ausfüllt und jemand, der das nicht tut. Ein guter Chef ist ein Chef, der für Fehler gerade steht, der sagt, das war meine Schuld, auch wenn es nicht seine Schuld direkt ist, sondern die seiner Angestellten. Der oder die Chefin ist halt in der Position, wo sie oder er die Verantwortung zu tragen hat. Und wenn dann die Angestellten oder Untergebenen halt Scheiße bauen, hat der Chef dafür gerade zu stehen. Und ein guter Chef macht das auch. Ein guter Chef stellt sich auch hin und nimmt seine Angestellten gegenüber einem Kunden zum Beispiel in Schutz und sagt so, ja, tut uns leid, dass das schiefgegangen ist, das ist mein Fehler, das habe ich falsch koordiniert oder sonst etwas. Der kann seine Angestellten nachher lang machen, wenn der Kunde nicht mehr da ist. Aber vor einem Kunden, beziehungsweise hier jetzt bei der Regierung vor den Wählern, hat ein guter Chef oder eine gute Chefin sich hinzustellen und die Verantwortung zu übernehmen. Dafür ist die Führungsposition da, um Verantwortung zu übernehmen. Deshalb sind die auch gut bezahlt im Allgemeinen, also so jetzt im wirtschaftlichen Bereich, weil die eigentlich, zumindest wenn sie ihren Job gut und ordentlich machen, Verantwortung übernehmen. Was du als Angestellter, wenn du nicht der Chef bist, halt nicht hast.
Ach, Reini, ist das schön, dich aus dieser Fantasiewelt erzählen zu lassen.
Was denn? Nein,
in das der ist... gut, in der es gute Chefs gibt, die sowas tun. Wo kommt denn das bitte vor, Digga? Also ich meine wirklich, das ist ja der, da sprechen wir von einem Milliprozentbereich.
Nein, das habe ich schon erlebt. Sowohl an der Hochschule im Bereich von Professoren, die halt Doktoranden in Schutz nehmen oder ähnliches, als auch in der freien Wirtschaft von guten Chefs, die halt einem Kunden gegenüber halt sagen, es tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht oder da hat die Firma einen Fehler gemacht oder wer auch immer. Aber nicht mit dem Finger auf einzelne Angestellte zeigen und sagen so, ja, das hat der Heinz Otto verbockt, weil der hat das falsch programmiert oder der hat das falsch gemacht. Das ist nämlich einfach schlechter Führungsstil.
Eigentlich ein lustiger Rückbezug zum Anfang unserer Folge, da geht es jetzt nicht so sehr um Nordkorea, aber sagen wir mal um den asiatischen Raum. Da ist das ja durchaus sehr viel mehr gegeben, dass Chefs, selbst wenn sie nicht wenn sie eigentlich gar nicht für den Fehler verantwortlich waren, den Kopf dafür hinhalten in der asiatischen Unternehmenskultur.
Ja,
also Japan zum Beispiel. Da ist ja auch diese öffentliche Entschuldigung des Vordersten, der ganze Sache vorsteht, unglaublich wichtig,
ja,
und bedeutsam.
Das ist da tatsächlich besser. Trotzdem ist in der japanischen Unternehmenskultur auch eine Menge im Argen und eine Menge kaputt.
Oh, ja, ja, ja.
Da, so
wie viele Urlaubstage haben die? -8 oder ja, so? Ich glaube, gar nicht. Also man muss schon sterben, damit man frei bekommt, glaube ich, ist mindestens.
Ich hatte mal, ich habe eine Bekannte in Düsseldorf, die Japanisch studiert und in einem japanischen Baukonzern arbeitet, der in Deutschland halt sitzt. Düsseldorf hat ja die größte japanische Community, ne, hier in Deutschland.
Ja, und ich weiß.
Außerdem bestellst du, nee, du isst doch gar kein Sushi, ist egal. auf jeden Fall, die hat mir auch davon erzählt, dass es zum Beispiel, nicht üblich ist, dass man vor dem Chef nach Hause geht. Sondern das ist so wie im Mittelalter, ne, erst wenn der König aufsteht und geht, dann dürfen die Untergebenen gehen. Und da ist das so mit dem Chef, erst wenn der Chef geht, dann gehen die Angestellten. Egal, ob die schon Feierabend haben oder nicht. Man geht erst, wenn der Chef geht.
Ist auch schwierig.
Das mag nicht überall so sein, aber das ist wohl in der Unternehmenskultur relativ verbreitet. Oder dass die Leute einfach keinen Feierabend machen, sondern halt durchgehend in der Firma sind. Also die Firma ist da auch mehr Familie, als sie hier ist. Hier bist du ja Angestellter einer Firma, da bist du Teil der Unternehmensfamilie sozusagen. Und das heißt, die Leute pennen auch im Büro. Das heißt nicht, dass die nur arbeiten und viel, viel produktiver sind, sondern die sind einfach nur länger da. Das heißt nicht, dass die produktiver sind oder dass die mehr schaffen.
Es gibt, glaube ich, im Japanischen sogar einen eigenen Begriff dafür, sich tot zu arbeiten, ne? Also an der Arbeit zu sterben. Google das bitte mal. Also gibt es so wie bei uns, keine Ahnung, wie ist das, Weihnachtsgeld oder wie es umgangssprachliche Begriffe in Bezug auf Arbeit gibt, gibt es dort den Begriff für sich tot arbeiten.
Ja, tatsächlich.
Buki oder sowas.
Karoshi.
Karoshi, genau. Ich habe es immer Karoshi ausgesprochen. Das ist ja wirklich, wenn du tot auf dem Stuhl zusammensackst und die anderen Mitarbeiter dich raustragen und du da im Garten der Firma bestattet wirst. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur so ein Foxconn-Ding, sondern das passiert in ganz vielen japanischen Konzernen. Ich habe ja mal erzählt von meiner Erfahrung oben auf dem wie hieß das denn da? Vesuv? Der Vesuv ist ja ausgebrochen und hat, wie heißt es denn mit P? Pompeji, genau. Und da gab es doch eine Tour, super kurzer Satz, weil ich habe es bestimmt schon mal erzählt, gab es eine Tour für Europäer und eine Tour für Japaner, ja, die dauerte aber nur eine Stunde und war doppelt so teuer, weil die halt keine Zeit haben, selbst im Urlaub keine Zeit haben, weil sie selbst auf einer Europareise dann irgendwie nur 2 Wochen oder 10 Tage oder so haben, weil der Arbeitgeber sie auch gar nicht länger gehen lässt. In deren Kultur ist es komplett anders als bei uns.
Ja.
Ich glaube, Arbeitnehmerrechte in Deutschland sind, also ich will das jetzt nicht unisono für alle sagen, aber grundsätzlich schon etwas besser geschützt als in vielen anderen.
Ja, das Arbeiterrechte in Deutschland mit Gewerkschaften, also wir haben ja auch eine lange Tradition mit Gewerkschaften und Ähnlichem, die sind schon sehr stark. Was natürlich auch wichtig ist und gut ist, was aber auch so Blüten trägt wie im öffentlichen Dienst, wo zum Beispiel, zumindest so wie ich es erlebt habe an der Universität, wenn du als wissenschaftlicher Mitarbeiter Theater irgendwo arbeitest, die Verwaltung mit Argusaugen mittlerweile darauf achtet, dass du auch bloß nur eine wirklich wissenschaftliche Tätigkeit ausübst und nicht irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt bist und beispielsweise in der Pressestelle dann Texte schreibst oder so, weil das nicht unbedingt als wissenschaftliche Arbeit zählt. Und wenn das passiert, ne, dann ist dein Arbeitsvertrag ab dem ersten Tag unbefristet, auch wenn eine Befristung drin steht, weil der Befristungsgrund ist immer die wissenschaftliche Arbeit. Und wenn du auf was anderes, und ich kenne ein paar Leute, die sich dann eingeklagt haben. Und dann hat die Uni ein Problem, weil dann hat sie nämlich eine volle Stelle, die sie besetzen muss, die sie aber eigentlich gar nicht hat. Und das sind mal so 50.000, 60.000 Euro im Jahr, je nachdem, wie lange die Person schon da ist. Und das halt, und das halt unbefristet. Und unbefristet im öffentlichen Dienst ist auch nochmal so eine Nummer, weil, wenn du dann mal in den Tarifvertrag guckst, ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Das heißt, du kannst nur gekündigt werden, wenn du außerordentlich gekündigt wirst. Das heißt, wenn du Silberbesteck geklaut hast oder so. Das heißt, im schlimmsten Fall trittst du dir einen teuren Arbeitnehmer bis zur Rente ein.
Ich glaube, da natürlich gibt es besonders auch im Beamtentum gibt es so diese Gefahr des Netzes, das ein wenig zu weit spannt. Also ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte eine Lehrerin, werde ich nie vergessen, die kam nicht. Die kam einfach nicht. Ich habe die Frau in 6 Jahren Erdkundeunterricht 3-mal gesehen, Maximum. Wir wussten, oh, draußen sind Wolken am Himmel, da kommt sie nicht, da ist ihr zu kalt. Oder, oh, die Sonne scheint, über 25 Grad, ah, wird ihr zu warm auf dem Weg. Wir haben uns schon beömmelt, ne? Wenn die mal erschienen, dann war das wie so eine Marienerscheinung, so. Da hat keiner mit gerechnet, wenn die plötzlich mal in der Schule erschienen. Ja. Die anderen Lehrer atmeten schon genervt, weil ich meine, diese Frau musste ja auch vertreten werden.
Ja, klar.
Und das ist dann wenn du dann der Lehrer bist, der, ne, sie vertreten, ja, wenn du der Lehrer bist, der sie vertreten muss, kotzt du natürlich im Strahl, ja, wenn die gefühlt 200 Fehltage im Jahr hat und unkündbar ist darüber.
Ja, aber das ist natürlich so ein Tanz auf Messerschneide, ne? Weil zum einen willst du natürlich also Arbeitnehmerrechte stärken, so gut es nur geht. Andererseits musst du aber tatsächlich auch aufpassen, dass du nicht, also dass das dann nicht solche Blüten treibt. Das ist jetzt nicht, das, also, ne, da muss man ganz, ganz klar sagen, sowohl bei Lehrern als auch jetzt bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ich so kenne, ist das die absolute Ausnahme, ne? Zumindest bei denen, die, also bei denen, die ich kenne, ist das eher die Ausnahme und nicht die Regel, ne? Mach dich
ja natürlich, es ist die Ausnahme, aber jedem Kollegium der Welt gibt es diese Kollegium.
Ja, das jedem stimmt.
Und wenn du das auf 80.000 Schulen hochrechnest, gibt es 80.000 Leute, die so sind. Und das ist noch relativ vorsichtig oder konservativ geschätzt, wie wir Wissenschaftler nun mal so sagen. Aber wir gehen also Reinhard, wenn ich durchgehe, die Caputos in meiner Schule, ne, also wirklich, warte mal, wir zählen mal alle in unserer Erinnerung auf die Caputos in der Schule.
Hast du schon mal überlegt, was vielleicht was mit dir oder dem Ort zu tun hat?
Ja, entschuldige, Upper Class Kind aus Essen, Altendorf. Du kannst froh sein, wenn du nicht irgendwie von so einem zahnlosen Bader auf Reisen, weißt du, so wie bei der Medikus, überhaupt irgendwie erzogen
wurde.
Hallo,
ich bin dann in Stoppenberg zur Schule gegangen.
Katholisches Gymnasium. Ja, Stoppenberg?
Sicher. Ja, sicher.
Oh Gott, da kam ja die immer Allerschlimmsten her.
Katholisches bischöfliches Gymnasium am Stoppenberg.
Ach du lieber
Gott. So ein Ding, worüber die Kirche heute Berichte schreiben würde und nicht veröffentlicht.
Genau. Leider ist es so, genau das. Ja, aber ey, lass uns bitte mal um die Wette aufzählen, was für Kaputtis wir in der Schule hatten. Du fängst an. Lehrer von Grundschule bis Gymnasium.
Ich hatte einen Lehrer, das war aber noch vor den ganzen Attentatdingern, der kam mal in die Klasse gesprungen, um die Kinder zu erschrecken, ahmte ein Maschinengewehr nach und sagte, ihr seid alle tot.
Der, stimmt, von dir hast du auch schon mal erzählt, stimmt. Ja. Wir hatten einen, der war 2 Jahre bevor ich an der Schule war, der hat auf den Tisch geschissen.
Ernsthaft?
Der hat sich vor allen Schülern aufs Pult gehockt und da hingekackt. Dafür gibt es sogar einen psychologischen Störungsnamen. Also er hatte eine Art Psychose und hatte den Zwang, öffentlich zu defekieren.
Ach, schön.
Und dann hat er gedacht, wann kann man am besten mal so richtig einen abseilen? Wie wäre es denn einfach vor den Schülern mal einen rauszudrücken? Und das hat er dann auch getan.
Ach, schön.
Und finde ich komplett das, nachvollziehbar.
Also, da komme ich nicht ran. Also ich hatte Sportlehrer, die weiß ich nicht, in einem anderen Leben wahrscheinlich mal sportlich waren, wie auch immer sie diese Prüfung und dieses Studium geschafft haben.
Oh dafür, ja, fette Sportlehrer.
Dafür aber immer eine kleine Ausbeulung auf der linken Brust, so in
mit
Tasche.
Der Schnappesflasche. Mit der Schnappesflasche, wir hatten auch genau. Einen, der hat nachher eine Schülerin geheiratet, oh ja, legendär.
Nee, das, ja, so einen hatten wir noch. Dann, ich hatte einen Psychopathen-Rektor, möchte ich mal sagen. Ich nenne den Namen mal nicht, aber der Typ...
Ist schwer rauszukriegen.
Ja, nee, da waren mehrere. Der Typ ist, damals an die Schule gekommen, als ich da hingekommen bin auch. Der kam von einem Internat. Und der ist jeden Morgen im schuleigenen Schwimmbad erstmal schwimmen gegangen, etliche Bahnen, hat im Kraftraum, während wir Austauschschüler da hatten und er denen Führung durch die Schule gegeben hat, hat er währenddessen im Kraftraum Klimmzüge gemacht, während er das da erklärte und hat im Unterricht…
Also er war ein Poser zusammengefasst.
Ja, kann man so sagen, ja.
Das ist ja noch nicht pathologisch. Also er war einfach ein Angeber.
Der war komisch. Der war komisch. Ich überlege gerade. Wir hatten
eine Lehrerin in Geschichte, die wurde von den Mitschülern mal im Schrank eingesperrt.
Was?
Die hat immer versucht, also die ist dann nachher auch wirklich in die Psychiatrie abgewandert und die Nebenklasse hat die mal im Unterricht, also sie wollte einen eintragen. Ein Mitschüler, es wäre eigentlich eine wirklich tief tragische Geschichte, wenn man drüber nachdenkt. Sie wollte einen Mitschüler eintragen. Der hat sich dann dagegen geweigert, dann hat er ihr den Stift weggenommen, hat den Stift zerbrochen, dann ist sie komplett eskaliert und dann ist er, beziehungsweise nicht er, aber hat sie sich im Schrank eingesperrt vor den Mitschülern.
Auch nicht schlecht.
Die ist in den Schrank gestiegen, hat sich dort drin eingeschlossen also so, und wollte nicht mehr reinkommen, bis dann mehrere Lehrer kamen und sie dort befreit haben.
So kaputte Lehrer hatten wir nicht. Wir hatten nur, wir hatten mal einen Lehrer, der auf einer Klassenfahrt mit uns so viel Wein gesoffen hat, dass er am Ende auf die Idee kam, ein Boot zu klauen. Und wir ihn davon, und wir ihn davon ernsthaft abhalten mussten.
Wisst ihr was? Wisst ihr was?
Wir nehmen jetzt das Boot und fahren eine Runde.
Genau, ich war auch mal jung. Und wir nehmen jetzt dieses Boot und dann fahren wir in die Domrep und gehen ficken.
Also die Lehrer, die ich soweit hatte, kann ich eigentlich nur sagen, waren eigentlich alle okay. Also so das typische, dieses typisch Verschrobene, ne? So der Chemielehrer, der einem exakt gar nichts beigebracht hat, der immer nur vorne gesessen hat und irgendwie, Freunde, seid doch mal Ruhe, Freunde. Also
Freunde.
Ja, genau.
Freunde.
Also die
ja, aber den kennt jeder. Also jeder hat diesen. Das ist ja, als wenn es ein Franchise gäbe. Da musst du dich als Chemielehrer musst du vorhin gehen, musst du sagen, entschuldigen Sie, ich bin durchsetzungsschwach, nerdig und kann mit Kindern nichts anfangen. Und dann sagen die.
Ja, vor allem konnte er nichts erklären.
Chemielehrer. Ich kann nichts erklären. Ich kann absolut nichts erklären. Ich hatte mal einen Statistikprof in Psychologie, der konnte. Also wirklich, der war sogar ein netter Typ. Aber ich habe noch nie, ich glaube, der hätte dir noch nicht mal den Tagesablauf, also der hätte dir noch nicht mal erklären können, dass morgens Morgen ist, abends Abend und nachmittags ist Mittag und Mittag. Also jetzt habe ich es komisch erklärt.
Aber
also dass es Tageszeiten gibt,
Moment,
das hätte der dir nicht erklärt.
Moment, da muss man aber einwerfen, dass Professoren keine didaktische Ausbildung genießen. Sondern Professoren sind einfach nur...
Könnte man drüber nachdenken, ob das ein Fehler ist,
nicht? Nee, nicht unbedingt. Eigentlich nicht, weil... Also ein bisschen vielleicht. Aber das muss gar nicht sein, weil im Studium sollst du ja eigentlich studieren, ne? Also du sollst nicht irgendwie wie in der Schule was beigebracht bekommen, sondern du sollst dich selber mit dem Thema beschäftigen und hörst halt jemandem zu, der das schon lange macht.
Oh,
ne?
Bitte,
also eine,
Reinhard, Alter, komm.
Was denn? Ja,
das ist doch, ja
Uni
ja,
ist keine
ja,
Schule.
Schöne.
Punkt. Da bist
ja,
du selbstverantwortlich.
Ein Trabi ist kein Mercedes und dein Arschloch ist kein Edeka. Aber trotzdem sollte jemand, der einen Großteil seiner Zeit mit Menschen spricht, völlig egal in welchem Auftrag, wenn der den irgendeine Art von Wissen vermittelt, sollte der didaktische Kenntnisse
natürlich,
haben.
Natürlich ist es gut, wenn er didaktische Kenntnisse hat, aber das ist ja auch nur ein Teil einer Aufgabe eines Professors. An einer Fachhochschule ein größerer Teil, an einer Uni ein kleinerer
Sermon.
Teil. Ja, nein, ist doch so.
Der
du forschst.
Sermon.
Bei einem Lehrer
forschst,
dagegen. Halt die
forschst,
Fresse, du kleines
du
Scheißkind.
Du forschst, die haben die heute gefolgt, der
bei einem Lehrer ist das ein großer Teil seiner Ausbildung, dass er didaktische, also
ja,
didaktische Modelle.
Nein.
Ja, doch, im Studium hast du zumindest Didaktik. Und solltest
ich habe Lehramt studiert. Nach 6 Semestern hörst du das erste Mal davon, was du Kindern beibringst.
Ja, aber du hörst es wenigstens mal.
Ja. Aber wir können uns, also darauf können wir uns doch ausnahmsweise einigen, dass es ein Fehler ist, dass das bei Professoren nicht mehr. Also ich habe in Vorlesung gesessen, Reinhard, wo ich wirklich gedacht habe, hör zu, wenn der Mann jetzt Altgriechisch sprechen würde, ich würde ihn besser verstehen. Ich würde wahrscheinlich besser verstehen, was er meint. Ich habe keine Ahnung, was er mir gerade sagt.
Willkommen in meinen Mathe-Vorlesungen und da haben die teilweise Griechisch gesprochen. Also. Nee, aber das, da finde ich das auch schlimm, aber ich finde es an der Schule tatsächlich noch schlimmer, wenn an der Schule, wo die absoluten Grundlagen gelegt werden, wenn da Leute halt diesen Job machen, die didaktisch einfach nicht dazu geeignet sind. Und das Schlimme, wie du schon sagst, man merkt es im Studium so scheiße spät. Ne? Und ich glaube, deshalb gibt es auch eine Menge so beschissene Lehrer, weil du halt relativ spät erst wirklich mal mit Schülern und so konfrontiert bist. Zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, ob es heute besser ist.
Du wirst nach 6 Semestern das erste Mal mit Schülern
konfrontiert. Ja, das war super. Das ist
super, würde ich das, ja. Also, ja. Nee, das war ironisch gemeint.
Ja, okay. Ja.
Ja, das ist einfach ein Witz. Nach 3 Jahren hast du das erste Mal picklige kleine Wichser vor dir sitzen. Gut, man merkt, ich liebe Kinder.
Gut, warum hast du Lehramt studiert? Hast du nicht zwei abschreckende Beispiele gehabt?
Hast du gerade meine Eltern als abschreckende? Hast du? Ich muss kurz schwer atmen. Hast du meine Eltern?
Jetzt ventiliert der kleine Butterfinger.
Kennst du nicht noch früher in der Schule dieses? Du darfst alles sagen, aber beleidige nicht meine Mutter.
Ja,
Habe ich nie verstanden. War oft auch so. Özcan, mein Freund Özcan würde jetzt sagen, so ein Kanako-Ding. Ich glaube, selbst bei ihm ist das so, dass beleidige nicht meine Mutter. Ich meine, gut, ich habe bei dir wirklich schon, also ich habe alle toten Verwandten beleidigt, die du hast eigentlich, und auch die Lebendigen.
Ja, warum auch nicht?
Und ich verstehe, ich habe nie, also ist gar keine Beleidigung. Ich habe nie verstanden, warum ist Mutter denn so ein Problem dann? Also ich liebe meine Mutter auch, aber trotzdem, also wenn du mich beleidigen willst, aber es gab wirklich in der Schule früher diesen einen Jungen, der eskaliert ist, wenn man nur deine Mutter, da war schon die Zähne vorne rausgeschlagen,
vor allem,
wenn du das gesagt hast.
Vor allem, das, also ne, so eine Beleidigung ist ja so dahingesagt, dass so, ne, ohne irgendwas, also ohne weiteren Unterbau. Wenn man jetzt anfängt, jemand Gerüchte in die Welt zu setzen zum Beispiel, ne, und irgendwie sowas wie, weiß nicht, deine Mutter steht am Strich und macht's für einen Fünfer oder so. Das ist halt was anderes, als wenn jetzt Leute tatsächlich anfangen, im Freundeskreis tatsächlich Gerüchte zu verbreiten oder so. Da ist es was anderes. Sowas finde ich beleidigend, aber so eine gute alte Ruhrpott-Beleidigung, ne?
Ey, das, ganz ehrlich. Ich meine, das können auch viele, da haben wir, also heute ist der große Retro-Podcast, wir sprechen über alles, über das wir schon mal gesprochen haben.
Kennst du noch die alten Beleidigungen so? Deine Mutter klaut bei Aldi?
Nee, Alter, du Steckdosenbefruchter. Das war bei uns.
Steckdosenbefruchter? Ernsthaft? Steckdosenbefruchter? Gott.
Hat das bei euch keiner gesagt?
Nein.
Steckdosenbefruchter gab's nicht?
Nee, gab's nicht.
Warte mal, ich denke gerade, ich muss mal gerade nachdenken. Ich wollte ja eigentlich noch kaputte Lehrer aufzählen.
Ja, dann fang mit deiner Mutter an.
Alter, ey.
Ja.
Nee, ich denke wirklich gerade nach, was wir da hatten. Steckdosenbefruchter war sowas. Mixer, Wichser? Nee, aber das war nur, weil ein Typ hieß Mixer.
Ah, ja, der. Dann die Sachen, die früher für uns am Schulhof komplett normal waren. Du bist schwul, Spasti.
Oh ja, schwul war Beleidigung, klassisch, Spasti natürlich auch. Schwul war aus irgendeinem Grund, ich wusste ehrlich gesagt, glaube ich, bis ich 12, 13 war, gar nicht, was es hieß.
Richtig, genau. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war bei uns genauso. Das war einfach eine Beleidigung. Ne? So, das wollte man nicht sein. Das ist eine andere Zeit gewesen einfach.
Ja, es ist eine, ja, also
Ich frag mich, ob das heute auf Schulhöfen, also bei den kleinen Kids immer noch so ist. Oder ob sich das Gesellschaftsbild, also das Gesellschaftsbild hat sich ja geändert. Ne, ich meine, als wir in der Grundschule waren, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, da war das ja gesellschaftlich auch, auch so ein Ding. Also da war Homosexualität nicht akzeptiert. Heute sieht das in großen Teilen der Gesellschaft ja anders aus. Meinst du, dass...
War Mitte der 90er Homosexualität in der Gesellschaft nicht akzeptiert? Würdest du das so sagen?
Ja, würde ich sagen. Wann war hier das Outing von Habe Kerkeling?
Rosa von Braunheim, ich glaube sowas wie 93, 94.
Ja, und das war ein Riesenskandal.
Ja, das war unter anderem, also für die, die es nicht wissen, also das Happy Kerkeling schwul, das muss man jetzt ja keinem erzählen, aber Happy Kerkeling wurde gegen seinen Willen geoutet von einem homosexuellen Filmemacher und Autor namens Rosa von Braunheim, den gibt es immer noch. Und das ist so uncool, das sollte man nicht tun. Das fand ich auch, habe ich auch damals, oder zumindest jetzt heute im Rückblick, kann ich nicht nachvollziehen, wie du jemanden, jeder hat das Recht, darüber zu sprechen, welche Sexualität er hat oder halt auch nicht und fertig. Und da muss ich für niemanden sprechen. Ich finde das, fand das damals falsch, ich finde es auch im Rückblick immer noch falsch. Und ich glaube, der Hauptstress, der sich darum entsponnen, lag daran, dass Harpe Kerkeling, ich glaube, mit einer Klage reagiert hat und dass er es nicht wollte. Aber nicht... Harpe Kerkeling ist immer noch, glaube ich, unter den Top 3 der beliebtesten Deutschen. Und
ja,
hat, seine Homosexualität hat daran ja nichts geändert. Auch aber, zu einer Zeit, als die Ressentiments gegen Homosexuellen noch etwas größer waren, als sie 2021 sind.
Aber Ende der 80er, Anfang der 90er war das immer noch eine andere, also gesellschaftlich anders als heute. Also es war immer noch, ne, also wenn du dich heute in irgendeiner Talkshow setzt und sagst, XY ist schwul, dann so, ja, so what?
Ja, aber auch heute gibt es noch genug Schwulenhass und genug, also gibt es noch genug Bereiche, in denen Homosexualität als Makel angesehen wird. Es gibt keinen geouteten Spitzensportler, es
Stimmt.
gibt keinen geouteten Bundeswehrgeneral oder überhaupt, korrigier mich, ob sowas wie eine, ob es Leute bei der Bundeswehr gibt, die offen geoutet leben, glaube ich auch nicht. Es gibt wenig geoutete Politiker. Das ist immer noch ein Makel und ich selbst jetzt durch meine Medienbranche weiß von ein paar homosexuellen Sportlern, die einfach das nicht machen, weil sie sagen, und es wird ja auch immer wieder von irgendwelchen rückständigen Deppen der Bundesliga dann empfohlen, ich glaube, der Letzte, der es gemacht hat, war Lehmann, der Torwart, der dann auch sagte, er will das, ich glaube, er hat sogar schönerweise gesagt, er möchte mit so jemandem auch dann gar nicht duschen. Und da habe ich gedacht, Alter, ernsthaft, im Jahr 2021 erzählst du uns, dass du mit jemandem, der auf andere Männer steht, nicht mehr duschen möchtest? Also, ich bin sehr offen erzogen worden. Bei uns war es, natürlich ist trotzdem, das wäre ja totaler Quatsch, dass ich das nicht auch mal auf dem Schulhof als Schimpfwort verwendet habe mit 10 Jahren, ohne zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Aber nochmal eine Generation zurück, zur Generation meiner Großeltern. Also das war das Einzige, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, bei dem mein Opa komplett rückständig war und wo ich ihn auch heute genauso entgegentreten würde, wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe. Mein Opa war weltoffen, der war in Papua-Neuguinea zu einer Zeit, als kein Mensch in Papua-Neuguinea war, 1954. Der hat die halbe Welt gesehen, der war gegenüber allen Kulturen offen, der war auch kein Nazi, also er war jetzt nicht aktiv im Widerstand, aber er hat schon Menschen das Leben gerettet und so, aber Homosexuelle waren für ihn eine Krankheit und aus seiner Perspektive. Er hat das immer als Krankheit gesehen, als psychische Krankheit, die man heilen könnte. Und das war für ihn ganz schlimm und auch eine ganz große Angst, dass ich schwul werden würde und so. Und das war für meinen Opa ein ganz fürchterlicher Gedanke, dass sein Enkel homosexuell sein könnte. Und ich fand das immer ganz schrecklich. Mein Opa ist aber gestorben, als ich 15 war. Dementsprechend war jetzt nicht so viel Zeit, ihn da umzustimmen und es wäre auch, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen. Aber der kam aus einer Generation, wo es wirklich diese Begriffe 175er, das war der Paragraph, der homosexuelle Handlungen verboten hat, oder auch Hinterlader. Ich weiß noch, wie mein Opa mein Auto fotografiert hat, auf dem HL 175 stand, also als Kennzeichen. Und er mir dann erzählen wollte, das ist bestimmt ein Homosexueller, weil das für Hinterlader 175 steht. Und dann stehst du da mit deinem Opa, der 80 Jahre alt ist, den du eigentlich liebst und denkst, sag mal, bist du ein Idiot? Also jetzt mal ehrlich, ja. Was ist das für eine Scheiße? Aber es war aus ihm nicht rauszubekommen und das ist bedauerlich. Ich hatte nicht mehr die Chance, ihn da zu ändern.
Weißt du, wann der Paragraph gestrichen wurde?
Ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er. Es ist unfassbar.
94.
Unfassbar, ja.
Ja.
Also auch lange davor stand ja schon nicht mehr unter Strafe, aber nur weil etwas nicht mehr offiziell unter Strafe steht, es hat halt einfach nicht mehr in einem freiheitlichen Land und in einer Demokratie hat so eine Scheiße nicht im Gesetzbuch zu stehen. Punkt.
Ja.
Da können wir uns immer noch mit rühmen, dass wir ja so fortschrittlich sind. Reini, was klickst du denn da die ganze Zeit? Bist du wieder am AliExpress klicken? Du klickst die ganze Zeit. Ich bin fokussiert, ich sitze hier, ich habe den Raum, ich habe das Licht ausgemacht, ich sitze komplett in der Dunkelheit und ich gehe nur auf dich ein, Reini. Meine Aura ist komplett um dich geschlossen, verstehst du?
Du kannst das Licht ruhig anlassen, ist alles gut. Also ich kann dich nicht sehen, mir ist egal, ob du das Licht anhast oder aus. Das
ja, aber ich will ja fokussieren auf dich, Reinhard. Ich bin wie Mr. X bei den X-Men, verstehst du? Ich bin so sehr in diesem Gedankentunnel jetzt drin, dass nichts anderes, also es ist nicht so, dass ich gerade eine Partie Hearthstone spiele, während wir uns unterhalten und du das nicht hörst, weil ich es auf dem Handy mache und ich habe gerade das 14. Mal verloren als Hexenmeister und das macht mich richtig aggressiv. Das macht mich richtig aggressiv, weil der Typ die gleiche Taktik angewendet hat, die der davor auch schon angewendet hat, Reini. Ich muss gleich mal, muss ich mein Deck umstellen.
Ja, ist doch schade, wenn du immer wieder auf die gleiche Taktik reinfällst, bist du selber schuld.
Ich habe nur ein Bild. Das Spiel hat einen Fehler. Hearthstone hat seit letzten Patch einen Fehler, dass man die scheiß Solo-Kampagne vom Dämonenjäger durchspielen muss, sonst kann man kein neues Deck bauen. Ah. Und das hat Blizzard seit 4 Wochen nicht rausgepatcht. Deswegen muss ich jetzt in mühsamer Kleinstarbeit diese öde Solo-Kampagne durchspielen, die mich einen Scheißdreck interessiert. Ich spiele doch nicht Hearthstone für eine Solo-Kampagne, Reinhard.
Du willst andere abzocken, ne?
Ich will andere abzocken. Ja. Ich will einfach, dass da ein kleiner Junge sitzt und weint.
Oh.
Das ist wichtig für mich. Oh. Ja. Reini, ey, das ist eine ziemlich ziellose Folge. Wir haben wirklich über alles jetzt schon gesprochen. Auch, hast du denn noch ein Thema, was dir am Herzen liegt, was dir wichtig ist?
Nee, tatsächlich nicht.
Wollen wir einmal noch kurz über die Kanzlerin reden? Ich fand das groß, dass sie sich entschuldigt hat. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wofür sie sich jetzt entschuldigt hat. Es ging, glaube ich, um den Beschluss, dass also, worüber wir uns in der Folge unterhalten haben, die nach dieser Folge released wird, ist ja, dass ich nicht nachvollziehen konnte, wie man auf die extrem dumme Idee kommen kann, Gründonnerstag und Ostersamstag oder Karsamstag die Geschäfte zu öffnen, damit es zu Hamsterkäufen kommt.
Es ging darum, Gründonnerstag dicht zu machen und nur Karsamstag
genau,
zu öffnen.
Genau, so rum war es.
Und zwar die Lebensmittelmärkte auch. Ja? Oder?
Und was wurde jetzt genau zurückgenommen, für das sie sich entschuldigt hat?
Die Schließung am Gründonnerstag wurde zurückgenommen und Merkel hat sich tatsächlich vorne hingestellt und das fand ich, also ich persönlich fand das sehr gut, hat sich halt vorne hingestellt und hat gesagt so, wir nehmen das Ganze zurück, wir machen das am Donnerstag nicht und das war meine Idee, ich habe die Verantwortung dafür und hat quasi dafür die Verantwortung übernommen.
Hat sie und ich finde es erstaunlich, wie viele oder wie wenig feige Pimmel der Ministerpräsidenten hinterm Berg hergekrochen sind und gesagt haben, ja, also ist jetzt nicht ganz so, dass sie das ganz alleine entschlossen hat, weil sie ist ja eben nicht Kim Jong-un, sondern wir haben das alle gemeinsam entschlossen.
Ja, und genauso
trotzdem, politische Verantwortung muss sie tragen und ja,
du hast genauso Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der einzelnen Länder gehabt, die dann danach gesagt haben, so, ja, wir wollten das ja eh nicht, so, ne, wo dann sie sagt, so, ja, aber ihr habt es mit entschlossen, also ihr habt es doch zusammen entschieden, also zusammen beschlossen in der Konferenz oder zumindest drüber geredet, drüber diskutiert. Ich fand es groß, dass sie das, also nicht, dass sie es zurückgenommen haben. Ich finde das Ganze hin und her, finde ich problematisch generell. Also, dass wir keine klare, keine klare Linie haben. Ich finde es auch ich finde es immer noch scheiße, dass es immer Lockdown, kein Lockdown, Lockdown, kein Lockdown. Dass man sich nicht früh dazu entscheiden konnte, einmal durchzuziehen, ne, sondern dass es immer wieder zu Lockerungen kam, ne, so um Weihnachten rum zum Beispiel. Hätte man einfach mal so einen Lockdown durchgezogen ordentlich, hätten wir jetzt vielleicht ein Problem weniger oder zumindest ein nicht so schlimmes Problem. Ich frage mich, wie die Zeit wird, wenn irgendwie, Angela Merkel halt weg ist und wir jemand anderen oder jemand an, also ne, jemand anderen.
Unseren neuen Führer Jens Spahn. Heil Jens Spahn. Wir sehen auf zu dir in deine 4-Millionen-Villa. Wir wünschen dir nur das Beste für dein schönes Leben.
Das Witzige bei dem ganzen Kram ist ja, bei den ganzen Verschwörungsspinnern und so, liest du und kannst jetzt so Sachen mitlesen wie, man sieht, dass die Merkel-Diktatur wankt, wir können ein Ende sehen, bald wird die Merkel-Diktatur enden und dann liest du das und denkst dir so, ja, sind auch Wahlen dieses Jahr und sie tritt nicht nochmal an. Ist euch aufgefallen, oder?
Ja, die Merkel-Diktatur wird erfolgreich niedergerungen werden im September durch Wahlen.
Ja.
Man glaubt es kaum, es wird dann auch der Wahlgewinner, wird dann auch der nächste, also beziehungsweise die Partei, die die Mehrheit hat, wird dann auch den nächsten Bundeskanzler bestimmen. So ist das ja in Diktaturen, wie man weiß.
Ja.
So funktioniert das mit Wahlen, das ist total irre. Oh Gott, ja. Ja, es sind halt alles Spackos, Reini, ne? Aber das ist, ich habe letztens längere Zeit mit mehreren Menschen in einem Fahrabteil verbringen müssen, mehrere Stunden mal wieder. Und musste feststellen, danach habe ich den Tweet abgelassen, umso mehr Menschen ich kennenlerne, umso weniger mag ich Menschen.
Ja.
Und das muss man leider, also ich sehe mich grundsätzlich schon nicht als Misanthropen. Aber
du willst also sagen, du bist ein Arschloch.
Na, ich bin kein Misanthrop, oder? Ich bin kein Menschenhasser im eigenen Sinne. Aber da waren es so unerträglich schrecklich. Also, ich musste mir eine Fahrkarte holen. Und da hatte sich eine lange Schlange schon gebildet. Und ich stellte mich in diese Schlange und nach ungefähr 5 Minuten, 10 Minuten anstehend kam einer und stellte sich direkt hinter mich. So, als wäre nichts. Und mich betraf das ja noch nicht mal. Also, weil ich stand ja vor ihm, dementsprechend hätte es mir auch egal sein können. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber da hinten ist die Schlange. Und er sagt so, guck nach vorne. Und ernsthaft? Ich sag so, guck nach vorne, Digga, ich tritt dir gleich in die Eier, du gehst jetzt nach hinten. Und die Leute hinter mir, denkst du, irgendjemand hat irgendwie gesagt, ja, stell dich mal nach hinten oder so. Ich habe mich für die eingesetzt und keiner von denen hatte die Eier, mir beizustehen. Als er merkte, dass ich doch 2 Köpfe größer bin, hat er sich dann entschlossen, sich nach hinten zu stellen. Aber die Art, und dann, als er nach hinten ging, hat er noch gesagt, meine Güte. Und ich so, ja, meine Güte, Alter. Und jetzt stell dich hinten an. Und du stehst da so und denkst so, bin ich der First Avenger? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los mit euch? Was ist mit dir, du asoziales Arschloch? Stell dich einfach wie jeder. Also Schlangenbildung ist für mich ein ganz simples Prinzip. Jeder stellt sich hinten an. Punkt. Da gibt es auch keinen, der es eiliger hat. Und es gibt auch, also ich... Es macht mich wütend, sowas.
Ich kann Menschen, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie das, also ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen sich in Schlangen vormogeln, dass Menschen irgendwie, weiß ich nicht, haufenweise Toilettenpapier horten oder sonstiges. Weiß nicht, meine Eltern haben mich einfach anders erzogen. Ich verstehe nicht, dass Leute damit mit sich selber klarkommen. Also ich würde mich da selber scheiße bei fühlen, wenn ich mich so verhalten würde.
Das ist erstaunlich, ne, dass so viele Menschen, man nennt das ja in dem Fall, glaube ich, kognitive soziale Dissonanz, das, was du bei anderen schrecklich findest, findest du bei dir selber gar nicht so schlimm. Also sich vordrängeln, weiß ich nicht, den anderen im Verkehr, die nicht blinken und so, ne, das ist so, das ist interessant, dass Menschen das, glaube ich, selber, ich glaube, der hat sich gar nicht wie ein Wichser gefühlt, aber er war einer.
Wahrscheinlich sind wir auch nicht besser. Wir verhalten uns hier und da auch wie Arschlöcher, aber so offensichtlich doch nicht. Also
wenn, dann machen wir das hintenrum.
Ja, richtig. Wir sind weder, also ich bin weder groß noch stark, ich bin aber halbwegs schlau. Wenn, dann mache ich das hintenrum und fies.
Ach, der klassische, ich habe ihre Reifen abgestochen.
Nee, das ist eher so sowas wie, fahren Sie vorsichtig, mit dem Augenzwinkern. während unten die Bremsflüssigkeit raus.
Reifen ist für Anfänger.
Ja, genau, das sieht man ja sofort.
Ich bin zu blöd, ich würde wahrscheinlich das falsche Kabel durchschneiden und würde einfach Kühlwasser rausholen.
Bevor mir jetzt jemand vorwirft, ich würde zu Gewalttat und Mord aufrufen, das war ein Witz.
Wirklich?
Nein.
Nein. Ach, Reini, das war eine schöne Folge, ein kleines leckeres Kanapé.
Ist länger geworden,
oder?
Als ich dachte, aber ja. Dann,
hat deine Frau noch nie gesagt. Entschuldigung.
Ich erkläre dir jetzt mal den Unterschied zwischen Dauer und Frequenz.
Reini, also ganz ehrlich, wenn du diesen traurigen kleinen Pilz für ungefähr 8 Nanosekunden da reinhämmerst, aber mit 38.000 Schlägen ist das auch für keinen schön, verstehst du? Wie so ein Zahnarztbohrer, einfach so, ne? Das ist, ja, das ist.
Guck mal,
wenn du
in Physik aufgepasst hättest, wüsstest du, dass Energie äquivalent ist zum Planck'schen Wirkungsquantum, was relativ klein ist, und der Frequenz. Also?
Was?
Vergiss es. Wir machen Feierabend. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag.
Hart, ich fick lang, schöne Grüße, Feierabend. Wir haben euch lieb, Sonntag gibt's die neue Folge. Das war jetzt einfach nur mal so als kleines Dankeschön an euch. Wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, fickt euch doch. Tschüss. Ist auch ein geiles Ende, ne? Muss man auch mal bringen.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.